Guten Morgen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Gute Frage, ne? Und das ist eine Frage, die uns im Jakobusbrief gestellt wird. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und dann geht es weiter. Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Lüstern, in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Donnerwetter, das sind krasse Worte. Stell dir vor, ich richte diese Worte oder man richtet diese Worte an die Gemeinde. Woher kommen Kriege unter euch? Sollte das überhaupt so sein? Das soll doch gar nicht so sein, denken wir. Ja, es sollte nicht so sein, aber es ist manchmal so. Und so geht der Jakobus das ganz praktisch an und fragt, warum? Und das Thema Streit hat mich beschäftigt. Und ich habe da angefangen, Gedankensammlungen zu machen und das habe ich bald gemerkt, das kann ganz schön ausufern. Da gibt es viel zu bedenken. Und so habe ich mich dann begrenzt und habe einen Schwerpunkt gesetzt, habe im Buch der Sprüche, die Weisheit Salomos und andere Weisheiten, so einiges gefunden und gesucht, was es zum Thema Streit und Zorn zu sagen gibt. Das ist ja schon da schwierig, weil wann fängt Streit an? Ist eine lebhafte Diskussion schon Streit? Oder ist es eher Streit, wenn verbale Kraftausdrücke dazukommen, die man sonst nicht sagt? Oder ist es, sei es wie es ist? Das mag jeder ein bisschen anders sehen, aber es gibt Hinweise und es gibt Tipps zum Thema Streit und Tipps damit auch Schaden zu vermeiden. Denn Streit kann großen Schaden anrichten. Wie der Jakobus ja auch schreibt, ihr führt Krieg, ihr seid begehrlich, ihr begehrt und habt nicht, ihr mordet und neidet. Das ist schon ganz schön übel, was so ein Streit anrichten kann. Und Streit kann auch abhängig sein, je nachdem, wie man zueinander steht, welche Beziehung habe ich zum anderen. Und Streit kann Schaden auch in der Seele anrichten, gerade auf dieser Beziehungsebene. Langer Streit ist da vielleicht mehr gefährdend wie mal ein kurzer Disput, aber je nachdem, wie es ausgeht. Es gibt Kollateralschaden beim Streit. Wenn sich Eltern trennen im Streit zum Beispiel, dann sind die Kinder oft betroffen. Andere, die gar nichts dafür können. Streit ist also ein Thema, was wir ernst nehmen dürfen und vielleicht auch uns mal beschäftigen dürfen damit, was ich heute mache. Was kann man denn da so ein bisschen beachten? Und so habe ich eigentlich so verschiedene Überschriften und die erste heißt mal Streit anfangen. Zum Thema Streit anfangen. Da gibt es einen Vers in Sprüche 17. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig wird. Was Wasser anrichten kann, haben wir die letzten Jahre mehrmals bei uns in Deutschland auch gesehen. Was Streit anrichten kann, sieht man auch manchmal mit offenen Augen. Aber hier wird es verglichen. Dieses Wasser, was eigentlich auf einmal ganz plötzlich kommen kann und Wasser fließt bergab, das ist nicht umzukehren. Und so ist dieser Vergleich Streit mit Wasser auch ein Vergleich, es können Dinge bei uns im Streit geschehen, die kannst du nicht wieder gut machen, die kannst du nicht mehr umdrehen, kannst du nicht ungesagt machen. Das erinnert an die Unumkehrbarkeit und an die Unkontrollierbarkeit eines solchen Wasserstrahls, Überschwemmung. Streit kann ausufern, dass er nicht mehr zu kontrollieren ist, nicht mehr zurückzuholen, nicht mehr rückgängig zu machen. Deswegen höre rechtzeitig auf. Höre auf anzufangen. Hör auf anzufangen. Wir fangen oft in unseren Gedanken, da beschäftigt uns was und dann nehmen die Gedanken zu, drehen sich immer mehr um diesen Punkt, was der andere da sich geleistet hat oder wie ungerecht wir was empfinden. Und unsere Gedanken drehen sie und wenn wir nicht aufpassen, wird es immer heftiger. Hör auf anzufangen. Setz deinen Gedanken und Überlegungen einen Stopp und sag, da höre ich jetzt auf und denke nicht mehr weiter in diese Richtung. Ehe er heftig wird. Streit hat Entwicklung, Streit hat Dynamik. Von harmlos bis zum Trennen und Verletzen. vom inneren Streit zum äußeren Streit bis zu Handgreiflichkeiten, bis zum Krieg. Sprüche 3, Vers 30. Streite nicht mit einem Menschen ohne Ursache, wenn er dir nichts Böses getan hat. Hä? Streite nicht mit einem Menschen ohne Ursache. Muss das in der Bibel stehen? Ist doch sinnvoll, oder? Ist doch selbstverständlich, wenn er dir nichts Böses getan hat. Naja, aber steht nun mal in der Bibel. Ist es so selbstverständlich? Wir können manchmal in Streit geraten, ohne richtigen Grund. Manchmal braucht man uns da bloß beim Autofahren Rücksicht beachten. Manchmal braucht bloß ein Laus über die Leber gelaufen sein und dann kann der andere gar nichts dafür. Und schon liegen die Grenzen des Streites viel niedriger. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen und sie dringen hinab in die Innersten des Leibes. Sprüche 26, Vers 22. Es gibt Stimmen, die auf uns einwirken. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die auf uns einwirken. Die können uns so erregen und in Streit bringen. Durch das, was sie sagen, was sie uns erzählen, was sie uns ins Ohr flüstern. Und bitte Vorsicht, wenn jemand sagt, sag's nicht weiter. Und das ist jetzt nur für dich. Dann seid ganz besonders vorsichtig. Das sind oft ganz gefährliche Sachen. Die klingen so harmlos und so, wie wenn sie im Schutz gesagt sind. Und in Wirklichkeit fangen sie an, bittere Gedanken in unser Herz zu säen. Und wir können streitmillig werden, streitbereit werden, ohne Grund eigentlich. Ohne Ursache, wir können auch mal sagen, ohne fast keine Ursache. Hör auf zu streiten, wenn es fast keine Ursache gibt. Was meine ich damit? Wir haben festgestellt, oder manchmal habe ich mir festgestellt, dass wir uns als Ehepaar meistens über Kleinigkeiten streiten. Es sind oft gar nicht die großen Sachen. Die großen Sachen, die geht man vernünftig an. Die diskutiert man, die bespricht man, die überlegt man. Aber es sind oft die Kleinigkeiten, worüber man sich gar nicht streiten müsste, wenn man es vernünftig machen würde. Also fang keinen Streit an, wenn es eine Kleinigkeit ist. Sei doch großmütig. Geh doch barmherzig und großmütig darüber hinweg, über diese Kleinigkeiten. Manchmal ist es auch der Umgang, wie ich reagiere, Sprüche 20, Vers 3. Ehre ist es, dem Mann vom Streit abzustehen. Wer aber ein Narr ist, stürzt sich hinein. Ehre für denjenigen, der darüber hinwegsehen kann, der ist ein Friedensstifter. Nicht einer, der mit Gewalt und Weisheit in der Diskussion alles löst. Nicht der Lautste, nicht der Stärkste, sondern der Barmherzigste. Ja, aber wenn schon Streit, wenn es trotzdem vorkommt, wie streiten wir richtig? Wenn schon streiten, dann richtig streiten. Gut streiten. Klingt schon gefährlich, gell? Das Beste draus machen. Manchmal lässt sich ein Streit fast nicht vermeiden. Manchmal ist ein Streit notwendig, auf der einen oder anderen Ebene zumindest, um Dinge zu klären. Und da kann man dann auch sehr aufpassen. Wie mache ich das? Wie kann es trotzdem gelingen? Auch wenn es vielleicht schon erregt ist, wenn es eben in diese ungute Richtung geht. Wie kann ich Gefahr und Risiko vermeiden, sachdienlich ohne Schaden streiten? Die Lippen des Toren geraten in Streit und sein Mund ruft nach Schlägen. Die Lippen des Toren oder der Mund ruft nach Schlägen. Was rede ich? Zum Beispiel auch wann rede ich? Da heißt es in Sprüche auch, wer antwortet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Ich habe mich schon erwischt dabei bei so streitlichen Auseinandersetzungen, dass ich gerne rede und nicht so gerne höre. Manchmal benutze ich dann in so einer Diskussion, oder habe ich mich erwischt dabei, in so einer Diskussion, während der andere redet, gar nicht richtig zuzuhören, sondern da fallen mir schon wieder Dinge ein, die ich auf mein Konto buchen könnte, die ich verwenden kann als Argument für meine Meinung. Also ich höre nicht richtig zu, sondern während der andere redet, mache ich mir selber Gedanken, was kann ich denn schon wieder beitragen und was kann ich schon wieder widersprechen und warum kann ich beteuern, dass ich recht habe. Es ist verkehrt. Ich soll zuhören, was der andere sagt. Wie soll ich mich sonst Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir das oft schon alle erlebt, dass wir gar nicht richtig zuhören. Auch in einem Streit und je nachdem, wo er auch angekommen ist, wo wir stehen, wir viel mehr darüber nachdenken, wie komme ich als Sieger aus diesem Streit raus, anstatt wie kommen wir als Löser des Problems aus diesem Streit raus. Also die Lippen des Toren, der Mund des Narren kann viel Fehler machen. Wie sage ich was? Anklagend, verurteilend oder deeskalierend? Benutze ich Worte, die den anderen noch mehr anheizen, die ihn verurteilen, die ihn beschämen, die ihn bloßstellen? Oder spreche ich in sogenannten Ich-Botschaften, dass man sagen kann, wenn du so redest, wenn du das sagst, empfinde ich das und das. Anstatt dass ich sage, dann verletzt du mich, dann schlägst du mich kurz und klein. Ich-Botschaften, wie geht's mir dabei? Das könnt ihr mal ausprobieren, das muss man manchmal üben, dass auch nicht doof kommt, aber das ist eine Möglichkeit, von mir zu reden und nicht zu wissen, wie der andere denkt und ihm das zu sagen, dass er selber weiß, wie er denkt. Wie wenn ich es besser wüsste. Nein, ich kann für mich reden, aber nicht dem anderen sagen, was er meint. Und da sind wir bei einer weiteren Regel. Glaube dem anderen. In so einem Gespräch, in so einer Diskussion, in so einer angeheizten Diskussion, kommt dann manchmal, du tust immer, oder du hast mir das und das gesagt. Und dann sagt der andere ganz erstaunt, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Ja, ich erinnere mich, vielleicht habe ich aber nicht so gemeint. Doch, das hast du so gemeint. Was hat der andere dann für eine Chance, wenn ich ihm diesen Raum nicht gebe? Ich muss ihm schon glauben, wenn er dann schon sagt, ich habe das nicht so gemeint. Dann sage ich, dann darf ich nicht sagen, doch, das hast du so gemeint. Dann gebe ich keine Bewegungsfreiheit, sondern dann darf ich sagen, okay, dann verstehe ich das jetzt anders, dann will ich das anders verstehen und schon kann geholfen sein, wenn ich das ernst nehme. Wie sage ich, was sage ich, glaube ich dem anderen, wann sage ich was? Der Mund des Narren ruft nach Schlägen und der Worte nach Streit. Wann sage ich was? Du bist nicht gezwungen, alles gleich zu sagen. Und du bist auch nicht gezwungen, wenn es eigentlich um ein Thema geht, wo du dich auseinandersetzt mit dem anderen und es wird ein wenig hitziger, bist du auch nicht gezwungen, noch 5 andere Themen dazuzunehmen, die dir vielleicht als Beispiele dienen, dass du ja der Klügere bist. Sondern lass es bei dem Thema, worum es eigentlich geht, und such dir da nicht Hilfe in anderen Dingen, die gar nichts damit zu tun haben. Bleib bei dem Thema und arbeite sachlich daran. Es muss nicht immer alles gesagt werden. Manche denken ja, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Also muss ich es auch noch sagen. In manchen Situationen ist es besser, den Mund zu halten. Dann gibt es noch einen anderen schönen Spruch in den Sprüchen. Hätte der Narr geschwiegen, hätte man ihn auch für weise gehalten. Manchmal ist das Stille sein und nicht noch ein Fass aufzumachen oder nicht noch eine Anklage auszusprechen, besser und der bessere Weg. Ich möchte mal unterscheiden zwischen Werkzeug oder Waffen. Ich kann ein Gespräch mit Werkzeugen und ich kann ein Gespräch mit Waffen führen. Werkzeuge sind zum Beispiel für mich gute Kommunikationsregeln. Sowas, wie ich jetzt schon angedeutet habe, zum Beispiel dem anderen glauben. Werkzeuge sind für mich Zuhören, diese grundlegenden Dinge, die ich brauche, um den anderen in Frieden zu begegnen. Immer dran zu denken, es ist eine Aufgabe, so ein Streitproblem, so eine Auseinandersetzung ist eine Aufgabe, ich will eine Lösung und nicht einen Sieg. Dass ich triumphiere, dass ich Recht behalte, sondern dass das Thema gelöst und bearbeitet wird in vernünftiger Weise. Waffen sind zum Beispiel Anklage, falsch erhobene Übertreibungen. Waffen sind die Keulenargumente, das haben wir schon immer so gemacht. Oder das glaubt doch kein Mensch, solche Verallgemeinerungen, die ein großes Show machen, aber eigentlich wenig dahinter steckt. Also ich kann eine Unterhaltung, ich kann einen Streit mit Werkzeugen oder mit Waffen führen. Und ich denke, es kann eine gute Empfehlung sein, wenn man sich als Ehepaare auch seine eigenen Streitregeln abspricht. Haben wir auch gemacht zum Teil. Nicht über alles Regeln getroffen, aber zum Teil haben wir Regeln getroffen. So machen wir das. Ob es bei diesem Thema Glauben war, Vertrauen oder praktische Dinge waren, dass man in einem Streit nicht wütend, um den anderen zu bestrafen, auseinandergeht, sondern jetzt gehe ich raus, jetzt haue ich ab, jetzt fahre ich mit dem Auto weg und der andere sich Gedanken machen muss, wie auch immer. Es können Regeln sein. Wir machen das nicht. Ist keine Option bei uns. Wir bleiben dann, vielleicht gehen wir ins andere Zimmer, aber wir versuchen nicht, den anderen zu erschrecken, zu erpressen mit solchen anderen Dingen. Dann gibt's in 15 Vers 18 einen Vers. Ein zorniger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Streit. Hier wird gegenübergestellt zornig und langmütig. Einen Streit zu beschwichtigen, ist nicht mit zornigen Keulenargumenten und Kraftaufwendungen, sondern manchmal eher mit Langmut zu beschwichtigen. Und seid ihr bewusst, ein Streit zu beschwichtigen kann auch lange Mut gebrauchen, nötig machen. Dass ich lange mutig bin, dran zu bleiben, friedfertig auf diesen Streit einzuwirken, ihn zu beruhigen, ihn zu lösen. Also manchmal braucht es länger, wie man denkt. Nicht immer ist es die schnelle Beschwichtigung, die hilft, sondern dranhaltende Friedensbemühungen. Auch wie gehe ich damit um? Mit einer geistlich gereiften Persönlichkeit, da kommt ja Langmut her. Langmut ist eine Frucht des Geistes. So in einer gereiften geistlichen Persönlichkeit habe ich einen besseren Umgang normalerweise, bessere Hilfsmittel, Möglichkeiten, diesen Streit zu lösen und zu befriedigen. So lebe in geistlicher Reife, dass dein geistlicher Mensch zunehmen kann und reifen kann. Das wird auch gegen den Streitgeist und den Streitlust dir helfen. Sprüche 22, Vers 10, treibe den Spötter fort, so geht der Zank hinaus und Streit und Schande hören auf. Treib den Spötter fort. Wer nimmt Einfluss auf deine Gefühle und auf dein Empfinden, auch deinem Streitpartner gegenüber? Wer nimmt Einfluss auf deine Haltung dem gegenüber? Ich habe eine Ehe gekannt, das ist viele, viele Jahre her und das war nicht hier. Da hatte ich so eine Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich richtig lag, aber das sah mir so aus. Dann ein Ehepaar mit etlichen Kindern, viele Jahre in Frieden und Harmonie gelebt. Dann kam eine andere Person dazu und hat sie wie geimpft mit einer Philosophie, mit einer Lehre über Ehe und Familie. Und das ist immer schlechter geworden bis zur Trennung. Die Computerleute sagen, never touch a running system. Und so gibt es Systeme, die haben wir Beziehungen, die laufen gut, die haben wir. Aber sie spiegeln nicht immer unbedingt alles wider, was ein anderer als ideal findet. Und so kommen welche dazu. Das muss doch so und so sein, die Rollenverteilung. Wer hat es sagen und wie auch immer. Welche Wege gehen wir geistlich? Und so wird manches kaputt gemacht, wo sich die und Streit gesät bis zum Auseinandergehen dann. Also deswegen treibt den Spötter fort. Manchmal muss man sagen, hier ist ein Einfluss, hier ist eine Beratung auf mich, hier ist ein, wirkt etwas auf mich, was nicht gut ist, auf uns, das treiben wir weg. Und Streit und Schande hören auf. Jetzt noch ein interessanter Vers. Sprüche 26, Vers 17. Der ergreift einen Hund bei den Ohren, wer vorübergehend sich in einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Wenn wir das so lesen, der ergreift einen Hund bei den Ohren, was stellen wir uns dann vor? Was denkt ihr? Dürft ihr jetzt mal reden? Also einen Hund bei den Ohren ergreifen, was denkt ihr passiert dann? Der greift dich an. So ungefähr stelle ich mir das auch vor. Wenn ich einen Hund bei den Ohren ergreife, das kann ganz schön schief gehen. Jetzt habe ich einen Hund, der hat sogar eine empfehlende Ecke im Ohr. Wir wissen nicht genau, was es war, ob es Misshandlung durch Kinder war, der kommt aus Kroatien, ob es ein Unfall war. Und ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass wenn man an diese Ohren geht, dass der Hund da ganz schön sensibel, vorsichtig und abwehrend darauf reagiert. Da greift ein Hund bei den Ohren, wer vorübergehend sich über einen Streit eifert. Also das hätte ich gedacht, könnte so eine Warnung sein, pass auf, das ist, wenn dich in einen Streit einmischt oder dir einen Streit auflädst, das ist wie wenn du dich in Gefahr von einem beißenden Hund begibst. Ich glaube, da ist was dran, aber was ist der Unterschied? Mein Hund, unser Hund, der lebt jetzt seit etlichen Jahren bei uns, relativ gut, relativ zufrieden kann er eigentlich sein, meint man. Ich habe ihm nicht ins zweite Ohr noch ein Eckknall gerissen. Der hat gelernt, es gibt Leute, die kann er vertrauen. Und manch einen, den er am Anfang misstrauisch gegenüber war, wie hat sie geschimpft, wenn die Brigitte kam, also der Hund geschimpft, wenn die Brigitte kam oder ein anderer Freund von mir, ein Theater, ein Zeug und jetzt, wie jubelt dieser Hund, wenn Brigitte kommt. Hier haben Menschen, hier hat ein Hund Vertrauen gewonnen. Und es gibt einfach eine Situation, es gibt einen Unterschied, werde ich eigentlich gut behandelt und ist Vertrauen da oder werde ich ständig schlecht behandelt. Oder auch habe ich das Vertrauen derer, die mit mir streiten prinzipiell, die sich mit mir auseinandersetzen, die sich mit mir auch diskutieren wollen. Wenn Vertrauen da ist, ist es ganz was anderes, wie wenn kein Vertrauen da ist. Oder auch genieße ich Vertrauen bei denen, die ich im Streit helfen will, wo ich vielleicht Friedensstifter sein will, wo ich ihnen mit Rat und da zur Seite stehe, damit wieder Frieden und Harmonie einkehrt. Wann sich einmischen, ist dann die Frage. Hier heißt es, es greift einen Hund bei den Ohren, mehr im Vorübergehen sich über einen Streit ereifert, der nichts angeht. Es gibt Streite, die gehen dich nichts an. Und schon gar nicht, wenn du vorübergehst, nur halt dich raus. Es gibt Streite, die gehen dich nichts an. Das ist wie wenn du einen bissigen Hund angreifst. Zumal, wenn du nicht das Vertrauen genießt. Also nicht im Vorübergehen, wo ich eigentlich keine Zeit und keine Lust und andere Ziele habe oder was mir nichts angeht, nicht da eingreifen, sondern wenn ich jemandem helfen will, muss ich wissen, das braucht vielleicht Zeit und es braucht Vertrauen. Ist genug Vertrauen da? Und dann kann es schon sehr hilfreich sein, wenn Menschen helfen, um Versöhnung mit mir ringen, auch als Friedensstifter aufzutreten, um Menschen wieder zusammenzubringen, die sich vielleicht verstritten haben. Und dann noch ein weiterer Vers. Sprüche 30, 33, denn das Pressen der Milch ergibt Butter. Und das Pressen der Nase ergibt Blut und das Pressen des Zorns ergibt Streit. Ja, ich hätte jetzt Folgendes machen können. Ich hätte die Brauerei von bekannten Geschwistern aufsuchen können. Oder ich könnte jetzt fragen, Pressen der Butter, was meint denn das, wie geht denn das? Pressen der Milch ergibt Butter. Ich habe mir es einfacher gemacht. Ich bin nicht hingegangen, ich habe jetzt auch frage jetzt auch nicht unbedingt. Obwohl das bestimmt kompetente Antworten hier geben können. Wie geht das Pressen der Milch, dass es Butter gibt? Dann steht hier das Pressen der Umgang, Pressen der Nase gibt Blut. Und das Pressen des Zorns ergibt Wut und Streit. Das Gemeinsame an diesen drei Aussagen ist doch ein bestimmter Umgang mit Zorn. Ein bestimmter Umgang mit Zorn bewirkt etwas. Das Pressen des Zorns bewirkt Streit, das Pressen der Milch bewirkt Butter und das Pressen der Nase Blut. Also wir werden hier gewarnt, da ist eine Ursache, eine Wirkung, mit der kannst du rechnen. Wenn du dem Zorn entsprechend begegnest, verhältst dich deinem Zorn gegenüber, ihn presst, also genauso wie man die Milch beim Pressen zu Butter macht, so wenn du deinen Zorn falsch behandelst, wenn du damit umgehst, dann musst du damit rechnen, dass Streit kommt, dass du streitfertig, streitliebend bist oder Streit nicht vermeiden kannst. So ist die Frage eigentlich hier, wenn ich damit jetzt mit diesem Vers vielleicht Schluss mache, ist die Frage, wie gehst du mit deinem Zorn um? Gehst du so damit um, dass es zwangsläufig Wut und Streit geben muss oder gehst du mit deinem Zorn so um, dass der Herr Jesus dein Herz befriedigen kann, dass du Frieden finden kannst, dass du vergeben kannst, dass du vertrauen kannst, dass du deine Ehre und deine Eitelkeit ein Stück zurücknehmen kannst, damit aus diesem Zorn, den du innerlich empfindest, es gibt ja verborgenen Zorn und es gibt offenen Zorn, Mut, dass du das unter die Füße kriegst. Und da gibt es die gute Botschaft, dass du das nicht alleine musst. Da gibt es einen, dem darfst du vertrauen. Der hat dir noch kein Ohr rausgerissen. Der hat es nie schlecht mit dir gemeint. Da gibt es einen, den du vertrauen darfst, der darf dich anfassen und darf dich heilen und sagen, du Herr Jesus, du weißt, warum es bei mir so ist, warum ich so empfindlich bin, warum da so eine innere Wut ist. Du kennst es und ich komme zu dir und bitte dich, dass du mich heilst und ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich anderen damit Schaden bereitet habe. Ja, und das ist das eine, was dir zum Segen sein kann heute und das andere, was dir zum Segen sein kann, dass ich dir sagen darf, was du vielleicht schon weißt. Jesus ist gekommen und verkündigte Frieden. Frieden verkündigte er, der möglich ist zwischen dir und deinem Gott. Versöhnt mit dem Vater im Himmel. Dass kein Streit, kein böser Gedanke, kein Konflikt dich trennen muss von deinem Vater im Himmel. Jesus kann dir Vergebung schenken, Jesus kann dein Leben neu machen. Jesus kann dich annehmen, wenn du zu ihm kommst und sagst, ich gebe mich ganz hin. Ich will mit dir gehen, ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und lass dich in mein Leben ein. Und du darfst dich freuen, wie dein Vertrauen wächst. Ja, auf einmal Jesus, den du vielleicht vorher suspekt fandest, du dich freust, wenn er an die Tür zu dir kommt, wenn er dich besucht und wenn er bei dir wohnt. Jesus dein Leben neu macht. Amen.